Ja, heute ist schon ein bisschen voller, darüber freue ich mich. Die anderen Tage war ziemlich ostfriesisch hier, ne? Leer. Ich danke euch, dass ihr gekommen seid und für die Kanzel ganz besonders. Das ist wunderbar. Viele können ja ohne, aber für mich ist es sehr hilfreich. Wir hatten letzten Sonntag über einen Menschen gesprochen, der Jesus gefunden hat, eine Äthiopier. Und zwar war das in der Wüste ein erstaunlicher Platz, um Jesus zu finden. Aber Jesus ist ja überall und man kann ihn überall finden, egal wo auch immer. Man kann ihn finden. Er lässt sich auch heute noch finden für viele Menschen. Es sind nur wenige, die leider davon Gebrauch machen. Das ist schade. Wir haben eine Geschichte heute, wieder eine Bekehrungsgeschichte. Und zwar eine ganz sonderbare Bekehrungsgeschichte. Bekehrung für jeden wird ja immer anders. Ihr habt andere Bekehrungen erlebt, wenn ihr daran euch erinnert. Die war vielleicht auch dramatisch oder vielleicht auch nicht so dramatisch, vielleicht auch ganz anders. Aber jeder hat so seine eigene Geschichte mit seiner Bekehrung, wie er zu Jesus gefunden hat. Das ist immer eine wunderbare Sache, dass das überhaupt noch stattfindet, dass Gott sich finden lässt und Jesus vor allen Dingen. Wir haben das immer sehr begrüßt in Äthiopien auch, wenn Menschen zu Jesus gefunden haben und sich taufen ließen. Der Unterschied war Tag und Nacht. Die waren mit einmal frohe Menschen. Ich erinnere mich an Abraham, der später auch bei uns gearbeitet hat. Und er war auf dem Weg. Er sagt, er wäre dabei gewesen, sich eine Bombe zu suchen und die Leute dann in die Luft zu sprengen. Er hatte einen ziemlichen Krach mit Menschenleuten da. Und er sagt, er war auf dem Weg dahin. Ein Glück hat er es nicht getan, hat bei uns angeklopft und nach Arbeit gefragt und wir hatten einen Platz für ihn. Und da fingen wir uns zu arbeiten an und er ist ein gläubiger Christ geworden. Ein bekennender Christ vor allen Dingen. Das ist wichtig, das ist der Unterschied. Nicht nur gläubig, sondern auch bekennend. Unser Text heute Morgen, wie gesagt, ist eine dramatische Bekehrungsgeschichte. Da ist ein Mann, von dem man eigentlich gar nicht glauben sollte, dass der sich bekehren müsste. Er war ein Gelehrter, er war ein Mann, der hoch in der Theologie hochbegabt war, gelehrt von Gamaliel, ein besonders großer Lehrer in der Zeit. Und da war er nun Schüler dieser Paulus und hat dort sein Studium betrieben. Und nun hat er aber ein Faible, er konnte es nicht leiden. Er hielt es für Häresie, also eine Beleidigung Gottes, wenn er sagte, Jesus lebt, da gibt es einen Sohn Gottes. Das streitet er ab. Und das habe ich auch in Äthiopien gefunden, unter den Muslimen, die gesagt haben, Gott hat keinen Sohn, dann müsste er auch eine Frau haben. Also Gott hat keinen Sohn, das gibt's nicht. Die wussten nicht von der Allmacht Gottes, schade drum. Die sagten, das kann gar nicht sein, dass Gott einen Sohn hat. Und das lehnt er hier auch ab. Er sagt, dieser Mann, der da am Kreuz gestorben ist, vielleicht hat er es sogar noch miterlebt. Dieser Mann, der am Kreuz gestorben ist, so erbärmlich gestorben, ein Verbrechertod, das kann gar nicht Gottes Sohn gewesen sein. Das lehnt er völlig ab. Und nun ist er dabei, diese Leute aus dem Mittel zu ziehen, sie aus dem Verkehr zu ziehen, die an Jesus glaubten und vielleicht noch davon erzählten. Das kann nicht sein. Gott hat keinen Sohn. Und ist es nicht immer so, liebe Geschwister, dass die schlimmsten Verfolger, die wir haben, die aus dem Glauben sind, Menschen, die auch einen Glauben haben an Gott, sind die nicht eigentlich immer die schlimmsten Verfolger eines Menschen? Traurig. Weil sie Insiderwissen haben und sich das so deuten, wie sie wollen, machen sie vieles kaputt. Das merken wir hier schon in Nordirland. Ich brauche daran nicht zu erinnern, was da passiert ist, Protestanten, Evangelische. Das hat man immer wieder, die Religionskriege, leider. Und nun haben wir ein wenig Hintergrund von der Sache. Saulus ist auf dem Weg. Er wollte diese Leute aus dem Verkehr ziehen. Er wusste vielleicht auch gar nicht, dass sie Christen sind, aber er hat sich Briefe besorgt, die ihn legitimierten, viele Dinge zu tun, die man sonst nicht tun konnte. War auf dem Weg nach Damaskus, Syrien, heute wieder im Gespräch. Und da geht er hin und versucht auf dem Weg die Leute anzutreiben. Er hat Gefährten dabei und versucht diesen Weg zu gehen. Und dieser Mann erlebt eine große Sache. Gott spricht ihn an, Jesus spricht ihn an auf dem Weg. Und das ist ziemlich dramatisch, was hier geschildert wird. Jesus spricht diesen Mann an. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Saul war unterwegs, er wollte die Leute von dem Weg, die Christen nannten sich damals der Weg. Später erst wurden sie Christen genannt. Er wollte die Leute, die aus dem Verkehr ziehen. Perfide dabei ist das, dass er auch Frauen und Kinder herauszog. Alles mit Hintergedanken. Wenn Frauen aus dem Verkehr gezogen werden, dann kann es auch keine Kinder mehr geben und kann es auch keine Nachfolger mehr geben. Traurig, was da passiert, aber mit tiefen Hintergedanken. Und so war er nur auf dem Weg und Jesus spricht ihn an. Jesus hat einmal von sich gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also wenn er jetzt die Leute vom Weg verfolgte, verfolgte er ihn direkt Jesus. Das ist eigentlich eine Sache, die gar nicht funktioniert. Das lässt der Herr Jesus sich gar nicht gefallen. Er hat doch immer Mittel gefunden, das abzubremsen. Aber der Zeitraum war ja ein anderer. Gerade waren ja viele Menschen gläubig geworden, in Jerusalem, überall. 3000 Menschen, riesige Menschenmengen, wie wir sie heute gar nicht mehr kennen. Wir erinnern uns vielleicht an Zeiten, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, Billy Graham war noch vielleicht einer. Und da waren viele Menschen, die sich bekehrten, auch hier in Deutschland. Und nach dem Krieg auch. War hier große Evangelisation. Die Kirchen waren knallvoll. Es war kaum noch Platz zu kriegen. Wenn ihr euch da erinnert, ihr Älteren davon. Es war kein Platz zu kriegen in den Kirchen, überall. Leere war es überhaupt nicht zu finden. Und die Menschen waren begierig. Ich komme ja nur ein bisschen aus der Zeltmission auch. Das war der Anfang mit meiner Mission. Und die Zelte, die wir in Berlin aufstellten, waren Zelte, die 1000 Leute fassten. Eine Menge Leute. Und die Menschen standen noch außen herum und belagerten das Zelt. Man musste die Seitenleitwände runterlassen, damit die Leute auch noch zuhören konnten. Eine Sache, die heute gar nicht mehr möglich ist. Kaum noch möglich. Wir wollen nicht ganz alles ablegen. Gott kann ja immer noch Sachen verändern. Und so war es, dass Menschen gläubig geworden sind. Aber es ist ja immer so, wenn Menschen gläubig werden, formiert sich auch gleich der Widerstand. Der ist immer gleich zur Hand. Es gibt immer diese Miesmacher, von denen will ich gar nicht reden. Es war dann so, dass die Christen zur Verantwortung gezogen wurden. Stephanus gesteinigt und andere hingerichtet. Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat. Vergegenwärtigen wir uns den Zeitraum, die Dinge, die da geschehen. Und das ist der Widerstand, der sich bildet. Es wird gesagt, dass Paulus sogar dabei stand, als Stephanus gesteinigt wird. Ein schrecklicher Tod eigentlich. Wenn wir uns bedenken, dass Menschen bis zur Hüfte eingegraben, mit Steine gesteinigt werden, ist das eine fürchterliche Geschichte. Die wird heute noch praktiziert im Orient. Vor allen Dingen Menschen, die den Islam widersprechen. Das gibt es für die Christen nur nicht, zum Glück nicht. Aber Menschen, die den Islam schmähen, werden gesteinigt oder umgebracht. Wir meckern aber nicht oder erheben unsere Stimmen. Wenn Menschen über Jesus lästern, da sagt leider keiner was, auch von der Regierung nicht. Nirgends wird da irgendwas im Mund aufgemacht. Leider. Wo stehen wir eigentlich? Wo stehen wir? Und so, liebe Geschwister, entschuldige, ich muss mal einen Schluck Wasser trinken. Prima, danke dafür. So war es lebensgefährlich, Christ zu sein. Es war absolut lebensgefährlich, tödlich. Das christliche Bekenntnis abzugeben in dieser Zeit, obwohl das Judentum war. Und wir alle den gleichen Gott verehren, war es lebensgefährlich. Das kann hier auch schnell wiederkommen. So habe ich es erlebt, auch in Äthiopien. Es ist lebensgefährlich unter Umständen. Ich habe mit Muslimen gesprochen und die das auch abgelehnt haben. Die haben gesagt, du brauchst uns nicht von dem Sohn Gottes erzählen. Den gibt es nicht. Er war vielleicht ein Prophet, aber niemals der Sohn Gottes. Niemals. Das glauben wir nicht. Und wenn man dann versucht noch ein bisschen, dann waren sie schon ziemlich grantig. So kann es auch sein. Die Leute wurden also hingerichtet schon, vor Gericht gestellt, zu Tode gebracht, fürchterlich, mit Steinen gesteinigt zu werden. Eine ganz schlimme Sache. Und manchmal ist es ja auch noch so, dann werden die Leute wieder verarztet, nicht? Ja, heute im Orient werden verarztet, damit sie dann wieder gesteinigt werden können. Wie soll das eigentlich nun weitergehen, fragen sich die Menschen. Zweifel werden laut in der Kirche, in der ersten Gemeinde. Zweifel werden laut, wie soll es weitergehen? Der Verfolger ist uns auf der Spur, Paulus, der größte Verfolger. Und er holt sogar Frauen und Kinder aus den Häusern und bringt sie vor Gericht. Eine undenkbare Geschichte. Ganz perfide. Diese Dinge haben ein Echo. Und ich glaube, unter den ersten Christen regte sich auch ein bisschen Unmut und Angst vor allen Dingen. Was sollen wir machen? Was soll werden? Ist Gott eigentlich noch bei uns? Diese Frage hört man heute auch. In Zeiten dieser Pandemie heute. Ist Gott eigentlich noch da? Ist es nicht ungerecht, dass auch Menschen sterben aus der Kirche als gläubige Menschen? Ich bin angesprochen worden darauf von der Verwandtschaft. Ihr wart doch in Äthiopien, ihr wart doch so in der Mission. Wir finden das ungerecht, dass ihr auch vielleicht noch krank werdet und dies und jenes habt. Aber dann ist es ja auch wieder so, Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, nicht? Diese Menschen sind also Fragen geworden. Was wird aus uns? Was kann passieren? Paulus ist auf dem Weg nach Damaskus, ist sein Ziel. Und es heißt einmal, Paulus später mit dem Timotheus schreibt, und alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung erleiden. Das steht uns bevor. Gott hat den Christen keinen Rosengarten versprochen. Das hat er beileibe nicht. Wir haben manche Dinge, die wir auch erleiden müssen. Und manche Krankheit, vor der wir nicht verschont bleiben. Aber Gott ist immer da und hilft. Das hat er versprochen und das tut er auch. So bekommen wir nun eine Ahnung von den Dingen, die unter den Jüngern so vielleicht gegangen sein mag. Resignation. Dieser Saulus von Tarsus, ein gewaltiger Mann, mit Vollmachten aller Art. Er ist ein mächtiger Mann. Man kann ihm nicht widersprechen, man kann ihm nicht beikommen. Paulus ist ein Eiferer, ein Zelot, ein Mann, der seine Sache ernst nahm, den Glauben ernst nahm und ihn verteidigte bis aufs Letzte. Das zeigt, wie wichtig ihm sein Glaube war. Stehen wir für unseren Glauben auch so ein? Oder hören wir weg, wenn die anderen lästern? Lass sie doch. Oder die wissen es ja nicht besser. Aber dann sorgen wir doch dafür, dass sie es besser wissen. Es sagt, Paulus schnaubte. Oh, was ein Ausdruck. Paulus schnaubte vor Zorn. Wir sehen dann Stier, nicht? Da läuft Kopfkino bei uns. Da sehen wir einen Stier, wie der da gerade losgeht. Ne? Und Paulus schnaubte, wird gesagt. Das wird noch einmal in ähnlicher Weise von ihm behauptet, nämlich als er dann vor dem Festus stand und sich verteidigen musste für seinen Glauben. Er war ja mittlerweile dann Christ. Und da heißt es, Paulus, du rasest. Du rasest. Paulus war wohl ein Mann, der sehr viel Gefühl zeigte für seinen Glauben. Aber Probleme haben wir ja alle. Und viele Menschen sogar, sehr viele. Vor allen Dingen dann, wenn sie Glauben mit Gesetz verwechseln. Glauben mit Gesetz verwechseln. Die Menschen werden dann gesetzlich und meinen, sie müssen per Gesetz alles regeln. Aber das ist ja nicht im Sinne Jesu. Die Liebe ist es, die Dinge zu deuten. Wenn Menschen gesetzmäßig werden, dann läuft vieles falsch. Du darfst nicht, du sollst nicht, du kannst nicht. Gottes Gebot ist aber, du darfst, du darfst, du darfst, wenn dein Gewissen. Es gibt ja Menschen, die haben vielerlei Dinge, die sich zum Gesetz machen und werden nie glücklich. Wenn sie euch die Leute anschaut, sind sie alle verbissen. Denen möchte man kaum begegnen. Sie sind so verknöchert und verbissen. Ich kenne solche Leute auch. Ich kenne die Menschen auch. Ich habe sie erlebt. Die haben gerade gestanden vor sich selber. Ja, ich muss hier als Christ so und so und Schema, Schema, Schema. Das ist aber nicht der Glaube, den wir gelernt haben. Und Jesus nicht. So ist es. Paulus hält es mit dem Gesetz. Und dieses Gesetz befiehlt alle, die anderes behaupten als das Gesetz, zu steinigen, umzubringen, aus dem Mittel zu ziehen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt oder zu Hause, dann lest einmal in 3. Mose 24, die Verse 10 bis 26. Da wird gezeigt und gesagt, wie und was zu tun ist mit solchen Menschen. Traurig. Aber das war das Gesetz, das mosaische Gesetz. Paulus, wie schon gesagt, war bei der Steinigung von Stephanus dabei. Ich weiß nicht, was dem durch den Kopf gezogen werden muss. Zu sehen, wie so ein junger Mensch da zu Tode gebracht wird. Mit Steinen. Vielleicht hat er das schon öfter gesehen, dass er das gar nicht mehr empfunden hat dabei. Ich weiß es nicht. Paulus jedenfalls glaubte, sich auf der rechten Seite zu sein. Er war ja dem Gesetz verpflichtet. Und danach musste alles laut Schema F laufen. Er konnte es nicht glauben, dass Christen an den Mann glaubten, der am Kreuz da gehangen hat. Dass sie ihn für den Sohn Gottes hielten. Das war nicht möglich. Und doch war es so. Und doch ist es so. Das ist das Zeichen, von dem widersprochen wird. In der Bibel heißt es, er ist das Zeichen, dem widersprochen wird, ist Jesus. Die Menschen können nichts anfangen mit Jesus. Selbst bei der Kreuzung, Jesus sagte Pilatus, was soll ich denn tun mit Jesus? So ist es. Die Menschen wissen nichts mit Jesus anzufangen. Was soll ich denn tun mit Jesus? Aber wir schulden ihnen die Antwort darauf. Wir müssen den Menschen sagen, was er uns bedeutet, wer er ist. Das schulden wir den Menschen. Das ist Mission. Und zwar Knopflochmission, wie wir sie früher genannt haben. Versteht ihr das? Wisst ihr das noch? Knopflochmission, die einen annimmt und du hör mal zu, das hatten wir früher so. Knopflochmission. Dieser Paulus war ein Wüterich. Also er war ja nur, er kam ja aus Kleinasien, vielleicht war sein Temperament so. Das kann ja sein. Wir kennen ja vielleicht auch ein bisschen die Italiener, die vielleicht auch mal schnell aufbrausen. Dieser Paulus versucht sein Glück. Er wird von Gott angesprochen, von Jesus angesprochen. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Warum verfolgst du mich? Der größte Verfolger wird von Jesus angesprochen und gestoppt. Er sieht ein riesiges Licht, wird berichtet. Er ist geblendet von diesem Licht und kann nicht weiter. Er kann nicht weiter. Er fällt auf den Boden und kann nicht weiter. Seine Mitgenossen, die alle dabei waren, die Häscher, hören wohl was, aber sehen nichts. Er liegt auf dem Boden und weiß nicht weiter. Wer bist du, Herr? Die Antwort ist: Jesus, ich bin Jesus, den du verfolgst. So macht es Gott. Er stoppt die Menschen. Er lässt sie nicht unendlich weitermachen und Qual bereiten. Er stoppt diesen Saulus. Er ist blind, geblendet und fürchterlich. Habt ihr das schon mal erlebt? Ich habe nur ein Auge, muss ich nebenbei sagen. Und wenn das andere Auge dann abgebunden ist, bin ich auch blind. Das ist schrecklich. Das Gefühl ist ganz schlimm. Er ist blind. Man muss ihn in die Stadt führen. Er kann nicht mehr von da selbst. Dieser eigenständige Saulus, der so voller Lebensdrang, wird geführt an der Hand in die Stadt. Ist nicht mehr, kann nicht mehr. Es ist ihm alles zu leid. Er kann gar nichts mehr. Und da liegt er nun auf der Erde und kann nicht mehr. Und Ananias kriegt eine Anweisung. Ananias, Gott hat immer ein Mittel für uns. Er hat immer Hilfen bereit. Egal wie es in unserem Leben aussieht, Gott hat immer eine Hilfe auf irgendeine Weise für uns auch. Für dich und für mich. Und der Ananias kriegt einen Befehl, dahin zu gehen. Und siehe, er betet. Und siehe, er betet. Der erste Weg zur Umkehr. Siehe, er betet. Und der Ananias, glaube ich, dem ist das Herz in die Hosentasche gerutscht. Bestimmt. Er hat von diesem Verfolger doch gehört, alle Menschen haben sich verkrochen, wo sie nur konnten. Und siehe, er betet, wird ihm gesagt. Zu dem soll ich hingehen? Würden wir hingehen wollen, wenn einer uns so verfolgt und bedrängt und unsere Familie madig macht und vielleicht umbringen will sogar noch? Würden wir zu so einem Menschen hingehen? Ich glaube, ich nicht. Aber Gott befiehlt es. Jesus befiehlt ihm das. Geh hin. Es ist immer so, Gott hat immer einen anderen Gedanken dazu als den, den wir haben. Und siehe, er betet. Im Gebet geschieht ja Entscheidendes. Ich habe eine Abgangsarbeit im Seminar darüber geschrieben, über das Beten der urchristlichen Gemeinde. Und das war sehr, sehr segensreich, muss ich sagen. Vielleicht, wenn ihr mal Zeit habt, dann guckt das mal für euch durch. das Beten der urchristlichen Gemeinde. Es ist so viel gebetet worden. Wer glaubt es gar nicht, wir tun es gar nicht mehr so viel. Und darum sind wie viele Menschen so schwach und so wenig Glauben da. Und wie er betet. Da ist der Anfang. Der Anfang zur Umkehr. Und wie er betet. Er hat bekannt. Erkannt, was er tat, war falsch. Er betet. Die Väter früher, die haben auf den Knien gelegen und gebetet, auch hier. Er betet. Ich weiß, was alles geschehen ist, wie gebetet wurde hier in Deutschland. Wir sind schwach als Gemeinden, weil im Gebet nichts geschieht mehr. Wenn wir daran denken, dass die ersten Christen sich versammelt haben im Oberstübchen in Jerusalem und gebetet haben, tagelang, stundenlang. Und ich glaube, die haben auf den Knien gelegen. Und nur Entscheidendes ist geschehen, weil die Menschen gebetet haben. So ist das Mittel des Gebets eigentlich sehr wichtig. Er betet. Ich weiß von einem Bruder, der Schuhmacher war. Ich war in Hamburg am Seminar. Und da wird gesagt, dieser Mann schloss seinen Laden zu, weil er den Zustand der Menschen nicht mehr um sich ertragen konnte. Er konnte den Unglauben nicht ertragen. Hat er sich einen Bruder dabei genommen und hat den Laden zugeschlossen. Hat gesagt, Bruder, wir müssen beten. Wir müssen beten für die Stadt hier, für den Stadtteil, für den Ort. Und da haben die Brüder auf den Knien gelegen und gebetet. Und es ist Entscheidendes geschehen. Es haben sich Menschen entschieden. Aber das ist uns so komplett aus den Augen gegangen. Es ist komplett verloren gegangen. Dieser Mann hat es erkannt, dieser Schuhmachermeister. Im Gebet geschieht Entscheidendes. Und nur im Gebet. Und wie die Christen damals im ersten gebetet haben, 3000 Menschen entschieden sich für Jesus. Ach Leute, wir hätten keine Kapelle dafür. Wir müssen anbauen, noch ganz groß, oder einen großen Saal bieten. Oder vielleicht ein Stadion. Und im Stadion unsere Gottesdienste halten. Boah, Leute, was eine Aussicht. Ja, 3000 Menschen. Und man sagt nicht, das wäre heute nicht möglich. Das ist doch möglich, nicht? Es ist möglich. Weil das Wort unmöglich kennt Gott nicht. Das kennt er gar nicht. Das kennen wir, aber Gott nicht. Und ist dieser Ananias auf dem Weg zum Saulus. Er geht dahin mit zagendem Herzen. Ich glaube, dass, wie schon gesagt, das Herz war in der Hosentasche. Er hat sich das nicht gerade freundlich gemacht, mit frohen Sinnen gemacht. Aber er musste ja, er hatte einen Auftrag. Und er musste diesen Auftrag erfüllen. Wenn wir einen Auftrag haben, müssen wir ihn erfüllen. Und wir alle haben Aufträge von Gott. Jeder von uns sagt nicht, ihr habt keinen. Jeder von uns hat einen. Der Auftrag ist ja doch der, den anderen Menschen von Jesus zu sagen. Den Auftrag haben wir doch, da können wir uns doch nicht freisprechen von. Er geht dahin, die Straße, die lange Straße. Oder die gerade Straße. Eine Prachtstraße vielleicht. Er geht dahin und findet diesen Paulus zerknirscht auf dem Boden liegend. Er hat nichts gegessen. Er ist blind. Ein fürchterlichen Zustand, dieser Mann. Was macht er? Mann, mal vorsichtig sein mit dem Mann. Vielleicht hat er sich ja nicht wirklich bekehrt. Mal erst mal gucken. Mal erst mal testen, ob der überhaupt, nicht? Wenn man so Vielleicht ist er ja auch bloß nur scheinbar und schnappt mich dann gleich wieder. Aber das macht er nicht. Was sagt er? Lieber Bruder Saul, gib ihm die Hand. Ja, sind wir perplex? Wenn wir das so machen? Lieber Bruder Saul, was werden wir denn nun machen? Oh. Wir würden erstmal doch mal sagen, er hat den Glauben, dass Gott, wenn er ihn schickt, dass das auch einen Sinn hat und ihm nichts passiert. Ananias legt dem Mann die Hände auf und betet. Eine Sache, die verheißungsvoll ist im Neuen Testament. Schaut sie euch an im Neuen Testament. Er legt ihm die Hände auf und der Mann wird wieder sehend, der Saulus. Er wird sehend. Es gibt ja Blindheit verschiedener Art. Es gibt ja physische Blindheit und es gibt auch Menschen, die sind blind innerlich. Die sehen das Nächste nicht. Er wird wieder sehend. Eigentlich würde man sagen, na, dieser Mann, der alle verfolgt hat, der verdient doch gar keine Gnade und dass man ihm wieder hilft. Er hat doch so viele Menschen umgebracht. Er hat doch eine Blutspur hinter sich hergezogen. Und doch, er findet Gnade. Er bekehrt sich, er betet. Und Ananias legt ihm die Hände auf. Und dieser Mann wird sehend. Ich will ihm zeigen, was er leiden muss, sagt Jesus. Er ist mir ein auserwähltes Rüstzeug. Wenn wir das Neue Testament weiter betrachten in der Apostelgeschichte, dann sehen wir, was dieser Mann leiden musste. Es erfüllt sich doch buchstäblich. Wie oft ist er ausgepeitscht worden? Wissen wir das noch? In Stock geschlossen worden? Halb erfroren, halb ersäuft worden auf dem Meer. Was hat dieser Mann leiden müssen, um das Evangelium zu wissen? Und sind wir dankbar dafür, dass das so war? Wir hatten kein Neues Testament heute. Jetzt nichts davon. Wir werden noch vielleicht bei irgendeiner anderen Religion. Aber das Neue Testament verdanken wir diesem Einsatz, diesem Mann. Gott hat ihn auserwählt. Er war sein auserwähltes Rüstzeug. Und Gott hat auch dich auserwählt für irgendeinen Dienst. Was das im Einzelnen ist, weißt du nur selber. Das kann ich nicht sagen. Er ist ein auserwähltes Rüstzeug für die Sache Jesu. Seht ihr, wenn Gott uns beruft und wir umkehren zu ihm, haben wir doch einen Auftrag. Wir haben alle einen Auftrag. Und wisst ihr, die Jünger alle, die saßen alle in Jerusalem fest damals. Die sind alle in Jerusalem sitzen geblieben, als Jesus in den Himmel gefahren ist. Die haben an Ort und Stelle gewartet da. Der Herr kommt ja irgendwann wieder. Und dann warten wir mal hier, braucht man nicht gar nicht lange weggehen, weil er könnte ja jetzt bald wiederkommen. Die Parousia Jesu, die Wiederkunft Jesu. Und das musste erst Ereignisse geschehen, wie die Christenverfolgung, damit die Menschen sich erstmal verteilten in alle Lande, um das Evangelium zu verteilen. So arbeitet Gott auch. Seht ihr? Wir haben einen Auftrag. Du hast einen Auftrag. Den kannst du nicht abschütteln. Bruder, mach du kannst es besser. Du Schwester, mach du kannst es besser. Geht nicht. Gott fragt dich nach deinem Auftrag. Wie sehr du den erfüllt hast oder gar nicht. Wo sind wir jetzt dabei? Jetzt sind wir in der Zwickmühle. Gott fragt uns danach, der legt den Finger in die Wunde. Was machst du? Ausreden helfen nicht. Ananias ist zur Stelle, als er geschickt wird. Er geht. Er geht dahin, obwohl ihm das gar nicht so einfach ist. Wie viele Menschen, Brüder und Schwestern, gehen in Gefängnisse predigen? Wie viele Menschen gehen in die Mission raus, in die Urwälder Ecuador, habe ich letztes Mal schon erzählt. Und da Indianer fallen, da sind die Jivaro-Indianer, die Schrumpfköpfe machen. Gott hat einen Auftrag für einen jeden von uns. Vielleicht nicht dein Auftrag, in die Urwelt abzugehen. Aber dein Ausgang ist vielleicht in der ganzen Nähe. Was ist dein Auftrag? Frag dich das einmal. Wir müssen also überlegen, was wir tun. Saulus betet. Er wird ein Rüstzeug Gottes. Selbst nachher in Damaskus muss er über die Mauer herabgelassen werden, weil er anfängt, so gewaltig das Evangelium zu verkündigen, dass sie ihn gleich anschließend von der Mauer ablassen müssen, weil die Juden ihn dann umbringen wollten. So geht das los. So geht das los, wenn Menschen vom Geiste Gottes ergriffen sind. So geht das los. Er betet und wird ein Werkzeug Gottes. Lassen wir uns einspannen als Werkzeug? Oder sagen wir, lass du das mal machen, Bruder, du kannst es besser. Oder Schwester, mach du das mal. Und das ist ja der Mangel, den wir in den Kirchen und Gemeinden überall haben. Das ist der Mangel, da entsteht der Mangel. Keiner will mehr was machen. Alle wollen bedient werden, aber machen will keiner was. Ihr Mütter, ihr wisst das, ne? Ihr wisst, was ich sage. Alle wollen sie bedient werden. Aber Mutter, mal ihm helfen, war ja nicht. Ne? Ist oft so, ne? Alle wollen sie bedient werden, auch in den Kirchen und Kapellen. Wir haben ja den sowieso, der muss das jetzt machen. Und wir haben die Schwester sowieso, die muss das jetzt machen. Und der Onkel, der da Orgel spielt, der muss das machen. Und die anderen sitzen alle nur und stumm und gucken in der Runde rum. Ne? Wilhelm Busch das sagt. So ist das. Alle wollen bedient werden, keiner will dienen. Dienen ist komplett aus der Mode gekommen. Aber es ist mit Dienst verbunden. Zu verkündigen, den Auftrag Jesu zu erfüllen, ist Dienst. Wir sind alle dienstverpflichtet, jeder von uns. Und die Welt leidet darunter. Menschen warten darauf, vom Evangelium zu hören. Die wissen doch gar nicht mal was. Ich hatte es letzten Sonntag schon mal gesagt. Es wurde gesagt, dass über Missionen diskutiert wurde. Dann wurde gesagt, nicht so langsam, die Menschen sterben darüber. Ist das nicht wahr, auch heute? Wie viele Menschen sind in dieser Woche gestorben? Ohne Jesus. Wir haben unseren lieben Bruder hier, der verstorben ist, der morgen nun beerdigt wird. Wie viele Menschen sterben im Augenblick? Was machen wir? Lehnen wir uns zurück und sagen, Kismet, kann ich ja nicht ändern. Was tun wir? Ich habe alle ein Handy, ich habe es schon gesagt. Viele haben hier ein Handy und können auch damit umgehen. Mir ist das ein bisschen schwieriger, muss ich sagen. Aber wir können vieles tun. Wir können unsere Nachbarn ansprechen, Menschen ansprechen. Und die warten oft nur darauf. Die warten darauf. Könnt ihr euch vorstellen, dass Menschen nicht von Jesus gehört haben, in unserem Breitengrad, im christlichen Abendland, die nie etwas von Jesus gehört haben? Könnt ihr euch das vorstellen? Und doch gibt es das. Was ist das traurig? Da ist doch was falsch. Da läuft doch irgendwas falsch. Ich hatte es ja gesagt, bin mit jemandem in Werne im Café gewesen und haben die Menschen angesprochen. Das tun wir ja dann, ne? Und die Leute gaben uns die vielfältige Antworten. Ich hatte es letzten Sonntag schon erzählt. Ach, ich bin ja doch ein Atheist. Stellt sich noch ganz gerade dabei hin. Ganz stolz geschwellte Brust. Ich bin doch Atheist. Warum ist dieser Mann Atheist? Warum ist es? Weil er nicht gehört hat. Da hat ihm niemand was gesagt. Er weiß doch gar nichts von dem richtigen Glauben. Und es werden immer mehr Leute, die Atheisten sind, nicht? Aber im Grunde genommen gibt es ja keine Atheisten, das hatte ich auch gesagt. Die Menschen glauben alle an irgendwas. Und wenn sie nicht an Gott glauben, dann glauben sie am Okkultismus. Das glauben sie aber sofort. Das ist sofort wahr. Der Teufel, ja. Aber Jesus hat sich ja bei mir noch nicht vorgestellt. Oder Gott hat sich bei mir noch nicht vorgestellt, wird gesagt, nicht? Aber wenn wir dann sagen, ja, der Teufel, ja, das ist eine Macht, da ist klar, das ist klar. Ist das nicht ein Trauerspiel? Lieber Bruder Saul, Saul hat sich bekehrt. Er hat den lebendigen Gott gefunden, den lebendigen, raus aus seiner Religion, den Judentum. Er hat Jesus gefunden, den Heiland der Welt. Halleluja, können wir sagen. Er freut sich und macht gleich klar Schiff. Verkündigt das Evangelium sofort da in Damaskus. An Ort und Stelle. Ist es dir auch so gegangen, als du gläubig geworden bist, hättest die Welt umarmen wollen? Ja, da musste Onkel und Tante, jeder musste wissen, hör mal, ich hab jetzt den Glauben an Jesus. Ja, haben wir das gemacht? Heute nicht mehr? Nee, so ist das. Ich will damit ein Ende finden, zum Ende kommen. Es ist wichtig, dass wir den Namen Jesu verkündigen. Es kann ganz schnell auch bei uns eine Verfolgung kommen über das Christentum. Ich will hier keine Endzeit predigen. Aber die Endzeit hat ja angefangen zu Pfingsten, das wissen wir. Da hat die Endzeit angefangen. Weil, wenn du Joel liest, dann wird am Ende der Tage will ich ausgießen meinen Geist auf alles Fleisch. Am Ende der Tage. Da hat sie angefangen. Und wir leben in dieser Zeit. Wir leben in dieser Endzeit. Machen wir uns das klar. Es geht nicht immer weiter bergauf. Stehen wir zu unserem Glauben. Erfüllen wir den Auftrag, den wir haben, solange wir noch können. Irgendwann ist auch damit Schluss. Solange wir können, sollten wir den Namen Jesu verkünden den Menschen, die nichts davon gehört haben. Die gibt es hier bei uns. Gott wird fertig mit einem großen Feind. Einen ausgewählten Feind wie diesen Saulus. Wird Gott fertig? Und mit wem sollte er eigentlich dann nicht fertig werden? Und du hast Angst vor den Leuten, um ihnen bloß nichts von Jesus zu sagen, nur nicht anecken. Nur nicht. Wenn Gott mit einem auserwählten Feind wie den Saulus fertig wird, mit wem sollte er eigentlich dann nicht fertig werden? Ist Gott für uns, wer sollte wider uns sein, sagt Paulus. Haben wir solche Angst? Oder glauben wir wenig? Gott für uns. Wir stehen unter dem Schutz des Höchsten. Da kann uns niemand was. Da gibt es ja keinen Höheren. Der ist denn da noch größer? Gott für uns. Wer sollte wider uns sein? Ich wollte euch Mut machen, Geschwister, keine Standpauke halten. Ich wollte euch Mut machen, euren Glauben zu vertreten. Und nicht mehr wegzuhören, wenn die Menschen lästern oder ahnungslos dummes Zeug reden. Ich bin Atheist oder ach, das kenne ich ja nicht und das weiß ich ja nicht und das glaube ich ja auch nicht. Versucht den Leuten das zu erzählen, was euch wichtig ist. Was Jesus euch selbst bedeutet. Nicht von Heinrich sowieso, denen was und das, sondern was euch Jesus selber bedeutet. Sagt es ihnen, das kommt an. Das kommt an, garantiert. Die Erlebnisse, die ihr selber habt mit Gott. Das ist wichtig. Gott wird also mit jeder Bedrohung fertig. Mit jeder. Egal wie groß sie ist. Was machen wir nun mit diesen Dingen? Was tun wir? Wie gehen wir damit um? Ich empfehle euch, darüber nachzudenken in diesen Tagen. Wie sterben die Menschen? So viele Menschen, wie man jetzt in den letzten Tagen gehört, in ganze Dörfer. Das könnte ein ganzes Volk in einem Dorf sein. Die sterben in einem Monat. Fürchterlich. Die Särge, die sterben sich. Fürchterlich. Und das Schlimmste daran, ohne Jesus. Oftmals ohne Jesus. Traurig. Ich weiß es von dem Abraham, der bei uns gearbeitet hat. Er war ein glücklicher Mensch hinterher. Er hat Jesus bezeugt. Und ist das nicht schön, wenn einer zum Glauben kommt und Jesus bezeugt in unserer Nachbarschaft? Machen wir wahr, was wir als Auftrag haben. Und ich sage nur, Gott segne euch dabei. Gott segne euch bei dieser Arbeit. Ist nicht einfach. Jünger Jesus zu sein, war in der Zeit damals lebensgefährlich. Bei uns noch nicht. Aber tun wir den Auftrag, erfüllen wir ihn. Machen wir den Leuten das Leben nicht schwer, sondern beten wir. Dazu sind wir berufen. Zum Gebet und zum Zeugnis von Jesus. Erfüllen wir den Auftrag, der uns liegt. Gott segne euch dabei. Ich wünsche euch auch einen schönen Sonntag von der Stelle hier. Wir wollen noch verneigen, ich will mit euch beten. Du treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass wir deinen Namen kennen, den Namen, der über alle Namen ist, Jesus. Wir preisen dich dafür, dass du uns so wichtig geworden bist in unserem Leben, dass wir dich haben dürfen, Hoffnung für die Zukunft und aufs ewige Leben. Wir danken dir dafür. Und ich bitte dich, dass du uns segnest, einen jeden von uns, der hier ist, und all die Menschen, die zuschauen an ihren Geräten zu Hause. Segne diese Menschen auch, und wenn sie krank sind, schaffe ihnen Heilung und Linderung für ihre Schmerzen. Danke, Herr Jesus, bei dir gibt es kein Unmöglich. Du hilfst, und ich danke dir dafür. Amen.